Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR 1 Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag mit Nicole Köster und mit Professor Gustav Dobosch. Dobosch hat einen Lehrstuhl für Naturheilkunde an der Universität Duisburg-Essen und er gilt als Pionier der integrativen Medizin in Deutschland. Das Ziel, die moderne Hochleistungsmedizin und eine wissenschaftlich überprüfte Naturheilkunde zusammenzubringen. Wie schwierig das ist, zeigt die Titelgeschichte des Spiegel vor 2 Wochen. Tenor Alternativmedizin ist Hokuspokus.
Was ihm vorzuwerfen ist im Artikel, dass er Therapien wie Edelsteintherapie, für die es jetzt keine Evidenz gibt, mit Akupunktur und Yoga gleichsetzt. Und das ist eben unseriös.
Aber widersprechen Sie beispielsweise der Darstellung, dass es keinen Nachweis für Globuli und deren Wirksamkeit gibt in der Homöopathie?
Gut, der Homöopathie kann man im schlimmsten Fall vorwerfen, dass er eine Placebotherapie ist. Und es gibt auch Studien, dass das Setting der Homöopathie sehr wirksam ist. Es gibt einen sehr bekannten Placebo-Forscher, den Winfried Rief, Ordinarius in Marburg, der jetzt kürzlich in der Süddeutschen Artikel geschrieben hat, dass ein Placebo ein ideales Medikament sei, weil es keine Nebenwirkungen macht und im Idealfall wirkt. Und von daher ist es nicht nachvollziehbar, warum auf der Homöopathie so rumgehackt wird. Und sie ist in vielen Fällen wirksam, macht keine Nebenwirkungen und ist im schlimmsten Fall eben Placebo.
Aber auf dem Deutschen Ärztetag wurde ja diskutiert, ob man diese Zusatzbezeichnung Homöopathie streichen solle, weil man ansonsten auch einfach Gesundbeten darunter schreiben könne.
Ja gut, dieser Antrag wurde von den Skeptikern gestellt, von einer Frau Professor Schöne-Seifert aus Münster, die eben eine Gruppierung von 17 Laien und Ärzten anführt, die eben sich diesem Ziel verschrieben hat. Aber es ist interessant zu wissen, dass es alles aus einer Richtung kommt und dass es eine gezielte Fehlinformation ist. Also dass die Homöopathie eventuell Placebo-Therapie ist, dagegen kann man im schlimmsten Fall nichts sagen. Aber dass alle anderen Therapien in einen Topf geworfen werden, das trifft nicht zu.
Ist es denn ein Kampf zwischen Schulmedizinern und Alternativmedizinern, der öffentlich ausgetragen wird und die Patienten müssen darunter leiden?
Also ich spreche nicht von Alternativ, sondern von seriöser oder moderner Naturkunde und Komplementärmedizin, was doch etwas anders ist. Gut, dass Patienten müssen darunter leiden, da gebe ich Ihnen völlig recht. Und ein Kampf ist es sicherlich nicht von Seiten der Naturkunde-Fraktion. Das Spannende daran ist, dass mittlerweile die Evidenz für naturkundliche Verfahren so gut ist, dass in vielen Fällen Leitlinien sind, dass nicht mehr darüber diskutiert wird, dass naturkundliche Therapien so natürlich und nebenwirkungsarm sind, sondern dass es wissenschaftliche Daten dafür gibt, dass Akupunktur wirkt bei Rückenschmerzen, bei Kopfschmerzen, dass Yoga die beste Therapie gegen chronische Rückenschmerzen ist, dass sie wirksam ist bei Depressionen. Das ist auch der Grund, warum so viele Yoga machen. Und gerade jetzt wird quasi eine gegenläufige Fraktion sehr aggressiv und argumentiert unseriös.
Aber in der Naturheilkunde gibt es natürlich auch große Umsätze. Das sind Hunderte von Millionen. Deswegen gibt es vielleicht auch gerade viele Befürworter.
Das ist natürlich nicht die Naturkunde, sondern es ist teilweise auch unseriöse Alternativmedizin. Das sind Dinge, die Heilpraktiker teilweise durchführen. Wir alle kennen ja den Fall von der holländischen Grenze, wo ein Heilpraktiker drei Menschen getötet hat durch Gabe von nicht evidenzbasierten Krebsmitteln. Aber die seriöse, moderne Naturkunde, das ist keine Cash-Cow. Damit verdient man nicht viel Geld, aber man kann sehr vielen Menschen dadurch helfen.
Endlich schmerzfrei und wieder gut leben. Das ist der Titel eines Buchs, das in der letzten Woche rausgekommen ist. Gustav Dobosch ist der Autor, Internist auf der einen, Naturheilkundler auf der anderen Seite. Und wie wichtig das Thema ist, zeigen 2 Zahlen und Fakten. Erstens, jeder 4. Mensch in Deutschland hat chronische Schmerzen. Und zweitens, die Lebenserwartung in den USA sinkt. Der Grund, viel zu häufig verschriebene Schmerzmittel.
Das sind vor allem Opioide, also morphiumhaltige Schmerzmittel. Es hat eine lange Vorgeschichte, über 30 Jahre etwa, auf die wir jetzt nicht eingehen können. Aber auf alle Fälle ist von einer Firma, die auch mittlerweile zu 600 Milliarden Euro Dollar Strafe verurteilt wurde, systematisch Fehlinformationen gestreut worden weltweit. Unter anderem, dass Schmerzmittel, also Opioide, nicht abhängig machen, wenn jemand unter Schmerzen leidet. Diese Aussage stimmt nicht, aber die wurde quasi über Jahrzehnte allen Ärzten vermittelt. mit der Konsequenz, dass sehr leichtfertig Opioide verordnet wurden, mit der Konsequenz, dass mittlerweile in den USA ca. 300.000 Menschen dran verstorben sind und jedes Jahr momentan 40.000 Menschen dran sterben, an den Nebenwirkungen von Opioiden, die fälschlicherweise verordnet wurden.
Jetzt lässt sich das amerikanische Gesundheitssystem nicht mit dem deutschen vergleichen. Sehen Sie dennoch Gefahren auch für Deutschland?
Also gerade Forscher aus der Charité, ein Christian Stein, Professor von der Charité, hat in einem Beitrag analysiert, dass der Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland mittlerweile genauso hoch ist wie in den USA. Das System ist aber anders. Es wird viel strenger kontrolliert in Deutschland. Deswegen haben wir momentan noch nicht so ein Problem wie in den USA. Aber es kann durchaus sein, dass es in Deutschland auch auftritt. Und das war letztendlich auch ein Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, weil in vielen Fällen, in denen Patienten Opioide bekommen, naturerkundliche Verfahren die bessere Alternative wären.
Ja, und Sie weisen auch darauf hin, bei den Schmerzmitteln gibt es dann ganz besondere Inhaltsstoffe, auf die man auch achten kann. Welche sind das zum Beispiel?
Gut, es gibt natürlich die opioidhaltigen Schmerzmittel, aber auch nichtstödale Antiphlogistika. Das sind die Rheumamittel, die dann wiederum Magengeschwüre verursachen können, Herzprobleme verursachen können oder Nierenprobleme sogar verursachen können. Ich bin ja selber ein Nephrologe. Zu der Zeit waren etwa ein Drittel aller Dialysepatienten Schmerzmittel induziert. Dialysepatienten, heute sind es weniger, weil die bestimmte Medikamente vom Markt genommen wurden. Aber mit Schmerzmitteln ist sehr vorsichtig umzugehen, vor allem bei chronischen Schmerzen. Und die Leitlinien sprechen davon, dass nicht länger als 6 Wochen höchstens Schmerzmittel gegeben werden sollen und dass man in der Zwischenzeit eben andere Lösung gefunden haben sollte.
Problem sind natürlich die Ärzte, die diese Schmerzmittel verschreiben.
Ja gut, es ist häufig aus Unwissenheit verschreiben sie diese Medikamente, weil es natürlich auch der einfachste Weg ist. Und die müssten sich einfach in der naturerkundlichen Schmerzmedizin weiterbilden lassen. Ein neues Fach, das wir mit etabliert haben. Und die naturkundige Schmerzmedizin sorgt eben dafür, dass in vielen Fällen auch schwere Schmerzen, chronische Schmerzen besser behandelt werden können als durch starke Medikamente.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Wie entsteht die Persönlichkeit eines Menschen? Was ist angeboren? Welchen Einfluss haben die Eltern? Und ist das alles in Stein gemeißelt oder kann sich unser Charakter auch verändern? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Berliner Psychologieprofessorin Jule Specht. Wichtig für sie sind 5 Charaktereigenschaften, beginnend mit der emotionalen Intelligenz.
Die emotionale Stabilität beschreibt, inwiefern eine Person selbstsicher ist, gut mit Stress umgehen kann, die Ruhe behält, auch wenn vielleicht einiges im Leben gerade drunter und drüber geht. Und Personen, die eben wenig emotional stabil sind, die nennen wir auch neurotizistische Personen, also Personen, die sich häufig Sorgen machen, ja, ängstlich sind, reizbar, schnell wütend werden.
Zweite wichtige Charaktereigenschaft, Extraversion. Was ist das?
Das ist im Prinzip das, was wir auch schon aus der Alltagssprache kennen, also wie gesellig und gesprächig eine Person ist, beschreibt darüber hinaus aber auch solche Aspekte wie die soziale Dominanz, also Durchsetzungsfähigkeit, das, wie aktiv eine Person ist, wie fröhlich eine Person
ja
ist.
Wobei es da, denke ich, zwischen introvertiert und extrovertiert ja auch Schattierungen und Zwischenstadien gibt oder geben muss.
Genau, es ist generell so, dass wir in der Persönlichkeitspsychologie davon ausgehen, dass die Merkmale kontinuierlich sind. Also es gibt einen extrem negativen Pol, das wäre Introversion, und einen extrem positiven Pol, das wäre Extraversion. Und die meisten Menschen ordnen sich irgendwo in der Mitte dazwischen ein.
Dritter Punkt, Offenheit für neue Erfahrungen. Ist damit Neugierde gemeint?
Genau, zum Beispiel, oder überhaupt das Interesse, sich mit neuen Ideen und komplexen Sachverhalten auseinanderzusetzen, Neues kennenlernen zu wollen, neue Sprachen, neue Menschen, solche Dinge.
Vierter Punkt, Verträglichkeit. Was heißt das?
Genau, verträglich ist, wie der Begriff schon sagt, inwiefern eine Person freundlich zu anderen ist, inwiefern ihr vertraut wird und inwiefern sie anderen Personen Vertrauen schenkt, wie umgänglich sie ist.
Fünfter und letzter Punkt, Gewissenhaftigkeit.
Genau, also eine gewissenhafte Person zeichnet sich dadurch aus, dass sie ordentlich ist, dass sie zielstrebig ist, dass sie ihre To-Do-Listen immer ganz akkurat abarbeitet, dass sie einfach sehr zuverlässig und pünktlich und ordentlich ist.
Verlässlich und loyal auch?
Genau.
Ein wichtiges Kriterium, Loyalität?
also ich halte mich immer zurück, was die Wertung von Persönlichkeitsmerkmalen angeht, aber sicherlich ist es so, dass im Beruf diese Gewissenhaftigkeit häufig erwartet wird und sich häufig positiv auswirkt.
Und wenn man jetzt abschließend gefragt diese Big Five zum Maßstab nimmt, da kann man eine Persönlichkeit halbwegs komplett und kompakt ausleuchten?
Genau, also im Prinzip kann man sagen, man braucht mindestens 5 Persönlichkeitsmerkmale, nämlich diese 5, um überhaupt eine Idee von der Persönlichkeit einer Person zu bekommen. Noch weniger würde dann zu viel Informationsverlust bedeuten. Aber natürlich ist auch jedem bewusst, dass diese 5 Eigenschaften nicht die ganze Individualität eines Menschen darstellen können.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Eins gehört gehört. SWR 1.
Christina Förster berät ein Callboy-Portal im Internet. Parallel dazu hat sie in Zürich ihre eigene Firma Sensivity Inspiration gegründet und damit ihre kleine Nische gesucht und gefunden. Vor 7 Jahren fing alles an, da hat sich Christina Förster, wie sie Nicole Köster in Leute erzählte, zum Geburtstag einen Callboy gegönnt.
Ich machte die Tür auf und bevor wir überhaupt den ersten Kontakt hatten, ist bei uns beiden was passiert. Es hat richtig der Blitz eingeschlagen. Das hat er mir auch später gesagt.
Das konnten Sie ja von ihm erstmal nicht wissen.
Nein,
was passierte bei Ihnen?
Also bei mir ist eigentlich der Verstand ziemlich baden gegangen und ich wusste auch nicht mehr, mit der Situation umzugehen. Habe ihn reingebeten und was trinken und man ist auch super nervös. Und also ich fand es klasse, dass es überhaupt geklappt hat. Und nachher habe ich nur gemerkt, die Zeit lief. Wir haben uns unterhalten, wir haben Fotos gemacht, wir hatten es lustig, wir haben eine Caipirinha getrunken, zu der ich ihn überreden musste. Er wollte also nur Ahnenwasser, sagen wir in der Schweiz, also Leitungswasser. Und die Zeit verging und ich dachte, ich habe dir nur eine Stunde bestellt, also mehr als 300 zahle ich nicht. Und er blieb und er blieb und er blieb. Und das war sehr, sehr ungewöhnlich, weil ich konnte damit nicht umgehen und er hat auch nichts gesagt.
Warum hat er nichts gesagt? Sie haben sich hinterher darüber unterhalten?
Ja, also wir haben uns beide einfach wohlgefühlt. Es war wie so ein Wiedererkennen der Seelen. Es war wie ein alter Bekannter. Ich hatte diesen Mann nie vorher gesehen und hätte mir auch, wenn man sich einen Callboy bestellt, niemals vorgestellt, dass man da einen wertvollen Menschen trifft, der zu einem passt und mit dem man dann, das wussten wir ja noch monatelang nicht, dass wir dann doch privat zusammenkommen und zusammenleben werden und ganz eine außergewöhnliche Beziehung führen werden.
Wobei Sie am Anfang auch gedacht haben, ja, das ist alles Marketingkonzept, der ist sehr charmant und der will mich einfach um den Finger wickeln.
Ich habe ihm nicht geglaubt, die ganzen, also ich meine, er verkauft ja eine Illusion, das muss er ja auch erstmal aufbauen und das muss sehr schnell gehen. Das muss er so schon am Telefon spüren, bevor er zu einer Frau geht. Das weiß ich heute, dass er schon spürt, wen er dann vor sich haben wird, was für einen Menschen. Und das geht bei ihm sehr, sehr gut, das kann er, das hat er auch perfektioniert. Man fühlt sich also sofort wohl. Ja. Sonst würde er eine Buchung gar nicht annehmen, wenn es für ihn nicht stimmen würde. Ja. Wie sich das natürlich entwickelt hat, das war auch für ihn dann neu und er blieb dann bis zum Morgen, da kamen sehr viele unerwartete Dinge und er sagte auch mir, das wäre ihm noch nie passiert, dass er die Zeit vergisst. Das habe ich ihm auch nicht geglaubt, natürlich nicht.
Wäre das etwas gewesen, wo er normalerweise unter seinen Bedingungen hätte gehen müssen? Wie ist das für einen Callboy?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist eigentlich das Schlimmste, was einem Callboy passieren kann, dass er sich verliebt in die Kundin oder auch umgedreht. Das macht die Dinge, also das macht die Geschäftsbeziehung eigentlich sofort kaputt. Und er suchte ja auch keine Freundin. Er hatte zu der Zeit eine Freundin, ja. Und das war überhaupt nicht geplant. Und da sieht man mal, wie das Leben spielt. Also wenn etwas sein soll, dann passiert das mit aller Wuchtigkeit.
Wie ging das für Sie weiter nach dieser Nacht? Da sind Sie nicht morgen ins Büro gegangen? Ja. War das ein ganz normaler Bürotag?
Nein, nein, nein. Also man kann mit niemandem drüber reden, man kann sich keinen Rat holen und ich kann ja auch nicht mit ihm groß schreiben, weil klar, der ist Gewehr bei Fuß. Der sagt, du weißt ja, wo du mich erreichst, du kannst mich jederzeit wieder buchen. Und genau das wollte ich ja nicht. Also wir hatten dann uns geschrieben, aber ich habe ihm auch gesagt, denn ich habe mein Selbstwertgefühl ist schon da, wenn er mit mir Zeit verbringen möchte, dann können wir das privat machen. Aber buchen werde ich ihn definitiv nicht mehr und schon gleich nicht für Geld.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Jetzt mit einem Mann, der auf einem Bauernhof in Norddeutschland groß geworden ist, der aber längst als Filmregisseur sein Geld verdient. Detlef Buchs neuer Film Asphaltgorillas läuft seit donnerstags in den Kinos. Ein Film, der in der Berliner Halbwelt-Macho-Welt spielt und den manche für eine Gangster-Groteske halten.
Groteske habe, tue ich mich immer mit so schwer.
Weil?
Weil das Gefühl, was bei den Hauptfiguren ist, nicht grotesk ist, sondern ehrlich gemeint. Das hat sogar einen riesen Pathos eigentlich. Obwohl, ich würde zur Gangsterkomödie, Ganovenkomödie, da würde ich zustimmen.
Okay.
Groteske hat immer sowas, wo ich die Gefühle nicht ernst nehme und die Gefühle der
Figuren. So was Slapstick-mäßiges.
Ja, mir gehen die Gefühle der Figuren sind mir wichtiger als der nächste Joke.
Okay, was Ferdinand von Schirach angeht, eine Kurzgeschichte ist natürlich kein Film und auch kein Filmdrehbuch. Was hat da noch passieren müssen, damit schlussendlich ein Film dabei rauskommt?
Also bei der Geschichte Der Schlüssel ist die Hauptfigur eigentlich ein Mann, der... Also ein bisschen dumm. Er ist eigentlich dumm. Und das geht für einen Film, ist es nicht zu gebrauchen, weil warum sollst du einen Film machen über jemanden, der dumm ist? Ja. Kannst du, naiv geht, aber dumm ist aus.
Okay.
Und dann hat man mit Hilfe von Shunit Kaya, der aus Aserbaidschan ist, der auch in so einer Familie groß geworden ist, so Geschichten aus der Familie, wo der sollte verheiratet werden. Und musste dann, also der ist jetzt auch Filmemacher und Drehbuchautor, sich auch emanzipieren aus dieser Geschichte, aus dieser Familie. Und das habe ich dann da reingepackt. Ferdinands Geschichte hört auf, man kann keiner Frau trauen. Und in diesem Film ist es genau das Gegenteil. Ja. Die einzigen, denen du trauen kannst, sind die Frauen. Und zwar dreien.
Wenn ich sagen würde, Asphalt-Gorillas ist eine Metapher für eine Macho-Welt, würdest du dem zustimmen?
Ja, die aber durcheinander gerät, diese Macho-Welt, die komplett aus den Fugen gerät und aus der einer, der noch kein Macho ist, ein werdender Macho, sich emanzipiert und zu einer partnerschaftlichen Beziehung sich denn eher durchschlägt. Das ist der Atris, das ist die Hauptfigur. So kann man das sagen, ja.
Also, was die Hauptfigur und die Darsteller angeht, Atris wird gespielt von Samuel Schneider. Für die, die jetzt junge Schauspieler nicht so gut kennen, was ist das für einer?
Also er spielt in dem Film und Samuel wollte immer mehr spielen, so wie Janis Niewöhner, er spielt den Frankie. Ja. Und er sagt, nein, du bist das Spiegelbild, du bist derjenige, der verunsichert ist. Und ich habe auch so einen Kumpel gehabt, der mich auch immer verunsichert hatte, der wusste immer, was geht. Und ich habe immer so geguckt und wusste nicht, ist das nur richtig oder ist das nur so. Also der reagiert am Anfang nur, der agiert noch nicht. Ein Protagonist normalerweise reagiert, er ist erst schüchtern. Und dann reagiert er und lädt sich die Frau Ella Rumpf in den Wagen und fängt an aufzublühen.
Ella Rumpf, auch eine tolle junge Schauspielerin?
Tolle junge Schauspielerin, die auch so ein Leben führt wie die echt, also wie die Figur im Film. Sie ist manchmal in London, manchmal in Paris und lebt quasi das Leben.
Dann gibt es nur einen Schauspieler, der spielt regelmäßig die libanesisch-arabischen Verbrecher. Der heißt Kida Kotre Ramadan.
Kida und ich kennen uns seit knallhart. Und er hat es wirklich geschafft, zu einer der meistgefragtesten Charakterdarsteller, auch zu Recht, weil er mit einer wahnsinnigen Leidenschaft alles lebt. Er ist mittlerweile auch Produzent und also jemand, der sich wirklich reinkniet. Damals, 2005, da kannte ihn noch gar keiner und jetzt kennt ihn die halbe Republik.
Detlef Buck war in dieser Woche bei uns, erfolgreicher Drehbuchautor, Filmregisseur und Filmproduzent. Die Männerpension vor 20 Jahren war sein Durchbruch. Die Asphalt-Gorillas, sein neuer Film, hatte in dieser Woche in den Kinos Premiere. Deshalb war Detlef Buck bei uns und wir haben am Beispiel der Vermessung der Welt auch über die finanziellen Risiken einer Filmproduktion gesprochen.
Dadurch, dass ich gesagt habe, Vermessung und Forschung und Wissenschaft und 3D damals, der neueste Schrei, macht Sinn. Und dann nach Ecuador mit diesem Team an der kolumbianischen Grenze, also 180 Mann Team. Aha. Da war ich dann schon so, dass ich sage, das ist nicht sicher.
Das klingt nach Werner Herzog und Fitzcarraldo.
Klar.
Also ein Riesenaufwand, ein riesiges finanzielles Risiko auch.
Das war ein Budget, was dann, oh Gott, ich habe 30 Tage gedreht, 31 mit 3D, weil ich einfach das irgendwie hinkriegen musste. 3D ist nämlich immens viel teurer in der Herstellung und es war 2 Millionen drüber. Aber ich habe es hingekriegt. Also es war ein Budget und am Ende, man bringt seine Idee zu Ende.
Das ist jetzt irgendwie so hanseatisch ein bisschen untertrieben. Also die Vermessung der Welt war doch ein Kinoknüller. Da musste auch ein bisschen Kohle reingekommen sein.
Nee, der hatte 700.000 nicht? Besucher. Nein, okay. Kinoknüller sind heute ein bisschen sind noch rar jetzt. Ja. Das Kino hat sich ein bisschen selber verarmt, dadurch, dass das sogenannte Geschichtenerzählen auf den Portalen gelandet ist und Kino verkommt ein bisschen zu einer Eventkiste.
Ja. Hat sich trotzdem gelohnt, jetzt unabhängig vom Finanziellen, diesen Film genau so gemacht zu haben für dich?
Die Vermessung der Welt? Ja. Absolut, weil also der Produktionsleiter sagt, oder breche jetzt ab und dann hätte ich 900.000 Schulden gehabt. Und da, das hätten wir zu zweit teilen müssen, das wäre dann wenig erfolgreich gewesen. Nein, man hat es dann ohne über Budget zu gehen, hab mich natürlich auch ein bisschen selbst beschnitten und mich darüber geärgert, dass ich künstlerisch dann hier und da nicht mit den Huanis, Indianern, die extra aus dem Reservat zu uns kamen, hatte ich nur einen Tag anstatt drei und da kommt einiges zu kurz. Aber der Film wäre dann vielleicht zu lang, egal, ich bin nicht derjenige, dann, der das dann tragen will. Klar. Da habe ich auch keinen Bock drauf.
Dazu kommt ja vielleicht auch noch fürs eigene Renommee und fürs eigene Image ist so ein Film natürlich auch nicht schlecht.
Ach, das Renommee ist dann natürlich eine irrsinnige, wichtige Frage und Preise hin und her. Für mich ist es aber, damals Florian Henkel, Donnersmann hat Leben in anderen gemacht und ich Knallhart und beide waren nominiert für den Filmpreis. Beide haben einen bekommen. Seiner war dann weltweit erfolgreich. Aber dann habe ich gedacht, weißt du, wenn ich mir das jetzt so überlege, ich arbeite lieber gerne vielfältig und mehr, als dass ich so Meilensteine hinstellen will. Okay. Neulich Schlöndorff sagte, du musst Briketts machen, Briketts. Ich sage, was für Briketts meinst du denn? Ja, so Briketts. Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache dann vielleicht Koks, aber ich stelle einfach her. Also es ist nicht so, ich mache nicht lieber ein Brikett, ich mache lieber einen Sack voll Koks.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Bhutan ist ein sehr kleiner Staat, eingezwängt zwischen dem sehr großen Indien und dem sehr großen China. Und dort in Bhutan gibt es ein Ministerium, über das man bei uns auch mal nachdenken könnte. Ein Ministerium für Glück. Der bhutanische Glücksminister heißt Hanwin To. In der letzten Woche war er Leutegast von Nicole Köster und erklärte, warum ein Unterrichtsfach Glück auch bei uns ein Gewinn wäre.
Das westliche Schulsystem hat sich ja über die ganze Welt verbreitet wegen Kolonialismus. Und dieser Schulsystem ist entstanden zur Zeit von Industrialisierung. Das bedeutet, unsere Schulen weitgehend weltweit sind dafür gedacht, die Menschen für den Arbeitsmarkt vorzubereiten. Und die sind ungefähr wie Fabriken organisiert oder wie Armeen. Das heißt, in der Wirtschaft ist Qualität Konformität. Alle Teile müssen gleich sein. In den Schulen ist es genauso. Abitur, alle gleich. Wir wissen aber, dass der Arbeitsmarkt von morgen überhaupt nicht Konformität brauchen wird, sondern Kreativität, Teamwork, soziale Fähigkeiten und so weiter. Und dafür bereiten die Schulen uns überhaupt nicht und nirgends. So ist es unser Versuch, und das mache ich nicht nur in Bhutan, sondern auch in Vietnam, in Thailand, in verschiedenen Ländern, eben diese Elemente von emotionalen Fähigkeiten, sozialen Fähigkeiten, auch Achtsamkeit, auch die Verbindung zur Natur wiederherzustellen, Konsequenz in den Schulen einzuführen.
Aber diese individuelle Förderung, wie soll die aussehen? Allein in Baden-Württemberg beispielsweise fehlen gerade 500 Grundschullehrer.
Es ist nicht eine Sache von Anzahl von Lehrern. Es ist eine Sache von, wie gestaltet man den Unterricht. Unterricht sollte vielmehr von den Kindern mitgestaltet werden. Und Information ist ja überhaupt nicht mehr das Problem. Jedes Kind kann durch sein Smartphone an mehr Informationen herankommen, als es in den größten Universitätsbibliotheken gibt. Das bedeutet, wie geht man intelligent mit Information um und wie lehrt man Kindern, in kleinen Gruppen zum Beispiel selber aktiv zu werden, anstatt zu sitzen und zuzuhören.
Sie haben eben als Schlüssel dazu genannt, Achtsamkeit, eben auch eine Bewusstheit. Inwiefern haben Sie die in Ihrem Leben verankert? Was sind dahingehend Methoden?
Also Achtsamkeit und Mitgefühl sind die zwei Säulen für mich meines inneren Lebens. Und das bedeutet tatsächlich tägliche Übung. Wir haben jetzt sehr viel wissenschaftliche Grundlage, die das auch zeigen. Gerade hier in Deutschland zum Beispiel die Tanja Singer vom Max-Planck-Institut hat sehr ausführlich recherchiert, wie Achtsamkeitsübungen und Mitgefühlsübungen bis in den Gehirnstrukturen Veränderungen bringt. Und ich glaube, Achtsamkeit und Mitgefühl sollten zum allgemeinen Volkshygiene, möchte ich mal sagen, oder Schulunterricht gehören.
Was können Sie sagen, hat die Achtsamkeit in Ihrem Leben verändert?
Es ist schwer für mich zu sagen, was es verändert hat, weil ich über Achtsamkeit seitdem ich 18 Jahre alt bin, und ich bin 66, also ich kann mich in der Zeit vor Achtsamkeit kaum erinnern. Aber ich würde sagen, das hilft mir im Alltag, ein sehr, also intensives Leben zu führen mit sehr vielen Reisen, sehr viel Arbeit, ohne dass ich dabei gestresst bin oder überfordert bin, und wo ich mir immer genug Zeit nehme für mich selbst, für meine menschlichen Beziehungen und auch für Zeit in die Natur.
Deutschland hat, was das Glück angeht, Nachholbedarf. Im World Happiness Report liegen wir nur auf Platz 16. Also erklärt uns Havin To jetzt die drei entscheidenden Wege zum Glück.
Diese drei Ziele, dass die Kinder lernen, in Harmonie mit sich selber zu leben, setzt voraus, dass man so Übungen mit ihnen macht, so wie zum Beispiel Achtsamkeit oder die Aufmerksamkeit auf die eigenen Emotionen zu lenken oder auch, wie gehe ich mit schwierigen Emotionen um. Dann das Zweite, in Harmonie mit seinen Mitmenschen leben, setzt voraus, dass man ihnen unterrichtet, wie hört man wirklich aufeinander, was ist gewaltfreie Kommunikation, wie kann man Konflikte lösen. Und das Dritte, wie lebt man in Harmonie mit der Natur, setzt voraus, dass die Kinder wieder einen Bezug, ein konkretes Bezug zur Naturwelt haben, indem sie zum Beispiel Schulgärten haben über biologische Landwirtschaft und solche Sachen. Also, dass man wirklich nicht nur das Akademische, aber wirklich den vollen Menschen versucht anzusprechen.
Sie sind jetzt seit 2012 in Bhutan. Haben Sie für sich Erfolge messen können? Haben Sie Schüler beobachten können, wie deren Weg war?
Ja, also in Bhutan ist es ja in allen Schulen, Bruttonationalglück wurde 2010 in allen Schulen über die Lehrerbildung eingeführt, und man sieht wirklich Resultate, dass die jungen Leute aus der Schule kommen oder die Kinder noch in der Schule, ich habe ja mit sehr vielen Jugendlichen und Kindern gearbeitet, eine ganz andere Einstellung haben, weil sie eben viel mehr, wie möchte ich sagen, wie von innen her Entscheidungen treffen oder sich in die Welt stellen, anstatt nur einfach konform zu sein gegenüber Erwartungen. Aber man muss auch zugeben, dass die Kehrseite davon ist, dass so viele Kinder jetzt, also dass alle Kinder jetzt in Bhutan eingeschult werden, hat natürlich als Problem mit sich gebracht, dass jetzt wir anfangen, Jugendarbeitslosigkeit zu haben, was wir früher nicht hatten.
Ja, weil es die Jobs wahrscheinlich gar nicht gibt, weil genau. So sehr industrialisiert ist das Land einfach nicht.
Ja, genau. Und das ist interessant. Ich sagte ja, Bhutan ist ein Labor. Und wenn man in ein Labor ist, sind auch die Probleme, also wenn ein Experiment nicht gelingt, ist es auch ein Lernprozess. Also für uns war typischerweise ein großer Erfolg, dass alle Kinder zur Schule gehen, und ich betone das, und gratis. Aber die Kehrseite, auf einmal müssen wir mit einer ganzen Generation von jungen, diplomierten jungen Leuten versuchen, Lösungen zu finden. Und das ist dann neue Probleme, die dadurch entstehen.
Ja, das bedeutet dann gleichzeitig für die Landwirtschaft in Bhutan, wovon Bhutan hauptsächlich lebt, sieht es in der Zukunft schlecht aus.
Das könnte potenziell so sein. Die andere Seite ist, schafft man es, neue Gemeinschaften, ländliche Gemeinschaften zu schaffen, die nicht einfach ein Zurückgehen auf traditionelle Agrikultur und Landwirtschaft, sondern eine, ich möchte mal sagen, Landwirtschaft der Zukunft, wo die Landwirtschaft auch eingebettet im Kulturleben, was ja heute möglich ist durch Internet und so weiter, das auf dem Land leben bedeutet ja nicht mehr unbedingt, dass man abgekapselt ist vom Leben. Und wir haben auch schon solche Beispiele, wo junge Diplomierte auf dem Land zurückgehen und gleichzeitig zum Beispiel eine kleine Potato-Chips-Fabrik aufgemacht haben, neben ihren Kartoffelfeld. Biologische Kartoffelchips.
Eins gehört. SWR 1.